Herzlich willkommen zu unserem Finding Answers Talk.
Wir sind Anna und Lena von Dialego und wir machen Kundenzentrierung einfach.
Heute geht es um die Personas, die wir aus unserer eigenen Studie Talking Green identifiziert haben, und es geht um Nachhaltigkeit und Marken.
Und wir starten erstmal mit unseren drei Antworten, die wir daraus abgeleitet haben.
Antwort 1. Marken müssen die Verantwortung übernehmen und dabei müssen sie es den KonsumentInnen so einfach wie möglich machen.
Antwort 2. Auch die nachhaltig sehr Engagierten sind keine Selbstläufer und es braucht auch für die eine einfache und ehrliche Kommunikation.
Und Antwort 3. Nur einer ganzheitlich glaubwürdigen Marke nimmt man auch Nachhaltigkeitsmaßnahmen ab.
Finding Answers Talk.
Der Dialego Podcast.
Das war kompliziert, aber wir versuchen ein bisschen Einblicke zu geben in unsere Studie, um diese drei Antworten auch, um den Futter zu geben quasi, um die zu unterfüttern.
Ich finde aber auch, das Nachhaltigkeitsthema ist auch kompliziert, oder? Wir haben uns ja jetzt relativ viel damit beschäftigt, weil wir diese Eigenstudie gemacht haben. Und irgendwie ist es schon sowohl für die KonsumentInnen kompliziert, als auch für Marken kompliziert, da wirklich richtig zu handeln und gut zu kommunizieren. Und deshalb umso wichtiger, dass man versteht, was so die Bedürfnisse und Einstellungen sind und dass die sich auch sehr unterscheiden zwischen verschiedenen Gruppen.
Ja, du hast schon vollkommen recht. Der Begriff ist allein schon schwierig. Wir haben uns auch damit ein bisschen auseinandergesetzt mit Thema Ökologie und Soziales und Wirtschaftliches, was da ja alles drin vereint ist. Und auch für unsere Befragten ist das jetzt nicht ganz klar. Und einige legen auf Soziales zum Beispiel mehr Wert, andere auf Ökologisches oder Wirtschaftliches. Also irgendwie, viele sagen auch, sie trauen sich gar nicht, was dazu sagen.
Ja.
Da haben wir auch zwei Segmente, die das auch offen zugeben, dass sie dort weniger Ahnung einfach haben und das für sie auch schwer ist.
Ja, vielleicht noch eins vorab. Wir tracken ja auch viel Nachhaltigkeit. Also es ist ja immer mehr, dass auch das Nachhaltigkeitsimage getrackt wird oder zumindest ein Teil des Image-Trackings ist. Und auch das ist gar nicht so einfach zu messen, weil das Verständnis von Nachhaltigkeit so unterschiedlich ist. Und wenn Unternehmen und Marken auf uns zukommen und haben irgendwie ihre 25 Nachhaltigkeitsdimensionen und wollen dann abfragen, wie die denn wahrgenommen werden, dann müssen wir manchmal sagen, oh stopp, das versteht kein Konsument oder keine Konsumentin. Das so auf diesen einzelnen Dimensionen gibt es auch kein Image, also keine Wahrnehmung, die wir da wirklich gut messen können. Und das heißt, es geht auch erstmal darum zu verstehen, wie kann man das denn überhaupt operationalisieren. Ist jetzt heute nicht das Thema, aber das alles führt dazu, dass wir gesagt haben, hey, lass uns mal tiefer eintauchen und wirklich mal verstehen, was bedeutet denn Nachhaltigkeit aus Kundensicht.
Ja, tiefer eintauchen war bei uns, dass wir Anfang des Jahres eine Eigenstudie durchgeführt haben mit qualitativen Einzelinterviews als Grundlage. Und darauf haben wir dann eine Quantifizierung durchgeführt mit 1000 Befragten in Deutschland und auch eine Segmentierung gerechnet, um darüber zu unseren vier Segmenten zu kommen. Und die haben wir direkt überführt in Personas, um die einfach lebendiger und anschaulicher werden zu lassen. Das war der kurze Überblick, aber wir gehen gleich weiter rein in die Ergebnisse, finde ich. Hier sieht man die Verteilung von unseren vier Segmenten, die wir so identifiziert haben, und wir haben sie auch gleich schon etwas gruppiert. Fangen wir mal rechts an. Unsere nachhaltigste ist die Eco-Conscious Emily, also die grüne Säule mit 30% von allen Befragten. Das ist die umweltbewussteste, wirklich an dieser Stelle viel umweltbewusst, aber sie ist auch sozial eingestellt. Ähnlich ist es bei Balancing Bianca, die auch für die Nachhaltigkeit wichtig ist, die aber sich nicht ganz so sehr ein Bein rausreißen würde, wie Emily das macht. Und die weniger nachhaltigen Segmente sind Pragmatic Peter und Skeptical Simon oder Simon. Die zwei sind aber auch zum Glück, bilden sie ein bisschen die Minderheit bei uns, also mit jeweils ungefähr 20%. Peter, für den ist Nachhaltigkeit okay, aber er würde Eigentlich legt er auf andere Sachen viel mehr Wert als auf Nachhaltigkeit. Und Simon ist so das Anti-Segment, der auch gerade vom Beispiel, zum Beispiel vom Klimawandel oder CO2-Reduktion einfach nicht viel hören möchte. Und insofern auch eine ganz skeptische Rolle einfach einnimmt.
Ich finde zwei Sachen hier noch wichtig. Die eine ist, weil wir jetzt hier mit Personas arbeiten, haben die jetzt irgendwie ein Alter und auch ein Geschlecht. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt herausfinden konnten, dass die Emilys immer die jungen Frauen sind und die Simons immer die alten Männer, sondern Geschlecht und Alter waren gar nicht so segmentbildend, wie man das vielleicht vorher erwarten konnte. Also es ist ein bisschen Zufall oder ein bisschen Mehrheit dann bei Emily, dass es dann ein bisschen mehr Frauen waren in dem Segment. Aber die Frage kommt dann oft, sind das dann immer die Frauen, die irgendwie eher nachhaltiger sind und die weniger nachhaltigen, die Männer, dem ist nicht so. Und das Zweite ist, wir haben jetzt hier bei Emily eine sehr hohe Relevanz. Dennoch ist es auch bei Emily so, dass Nachhaltigkeit nicht das Allerwichtigste ist oder in dem Segment, sondern auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Und Nachhaltigkeit irgendwie, wenn man jetzt an Kaufdimension, Kauftreiber denkt, da auch nicht ganz oben steht.
Haben wir gleich das Chart zu.
Ja.
Vorher mal eine kleine Übersicht, so ganz plakativ mal einsortiert. Hier haben wir eine zweite Dimension mit hinzugenommen, nämlich das Vertrauen in Nachhaltigkeitskommunikation von Marken. Und daran sieht man nochmal ganz deutlich, wie sich denn die vier Segmente noch unterscheiden. Denn Emily ist diejenige, die am meisten vertraut in die Kommunikation von Marken, die auch einfach sagt, es ist voll okay, dass die sich damit auch positionieren. Aber auch Emily ist nicht beim ganz hohen Vertrauen dabei. Das heißt, auch die hat immer im Hinterkopf, die vielleicht sagen die eh nicht die Wahrheit. Und ähnliches Vertrauen, nicht ganz so hoch, ist beim Peter, der auch grundsätzlich vertraut. Dem ist das alles halt nicht so wichtig, aber wenn da was steht, dann könnte das ja vielleicht schon passen. Also er ist recht uninvolviert, kann man auch einfach mal so sagen, und macht es sich ganz pragmatisch. Wenn das so passt, vertraut er mal. Danach sieht es dann eben aus bei Bianca, die sehr skeptisch ist, und noch skeptischer ist tatsächlich der Simon, der sich das auch wirklich als Persönlichkeitseigenschaft zuschreibt, dass er skeptisch ist. Aber auch Bianca, für die ist das wirklich eine Eigenschaft, dass sie alles hinterfragen möchte. Und auch die hat ein Problem damit, was Marken sagen und ob man dem glauben kann. Was natürlich für so ein Leben als nachhaltig Engagierte vielleicht gar nicht so leicht ist. Also wenn man nachhaltig sein möchte und nicht glaubt, ist das ein ganz schönes Dilemma, finde ich.
Dann wird es auch anstrengend, ne?
Irgendwie
Dann,
schon. Oder
ja.
man macht es halt dann doch nicht. Steigen wir mal tiefer ein in die einzelnen Segmente. Die haben wir hier nochmal jeweils auf zwei Charts dargestellt. Fangen wir mit Emily an. Emily ist besorgt über die Zukunft und gerade über den Klimawandel. Und zugleich ist sie doch ganz zuversichtlich, dass wir es schaffen. Und sie glaubt auch, dass sie selber dafür zuständig ist, etwas zu verändern. Und deswegen versucht sie auch ganz viel zu machen und manches Mal sogar auch verzichtet sie auf was. Ihre typischen Lebensbereiche, wo sie viel macht, ist wirklich so Bio und Fairtrade, Energiesparen, vielleicht auch mal das Auto verzichten. Das ist das, was sie selber sagt. Es gibt andere Lebensbereiche, da ist auch Emily nicht die Vorreiterin, kann man einfach so sagen. Vielleicht machen die es auch, passt es da auch weniger oder sie machen es ihr auch einfach schwerer. Und Emily sagt auch von sich, naja, ab und zu informiere ich mich durchaus, aber sie guckt vor allem auf das, was bei den Produkten steht. Das ist eine ganz wichtige Infoquelle. Und wenn es sie interessiert, dann wird sie auch aktiv und schaut auch sich andere Infoquellen an. Und wenn wir mal gucken, was Emily dann zu den Marken sagt, ja, sie erwartet genau das gleiche Engagement auch von den Marken. Und die müssen alle handeln, ökologisch und sozial. Beides ist ihr wichtig. Und wenn sie dann einmal überzeugt ist, dann vertraut sie denen auch. Also das heißt, sie ist dann nicht die große Skeptikerin. Aber sie sagt trotzdem, ich brauche Infos, damit ich mich entscheiden kann. Denn nur wenn ich die Infos auch bekomme, kann ich aktiv das wählen, was nachhaltiger ist. Und wichtig ist vielleicht so, sie hat so einen kleinen Vertrauensvorschuss, weil sie einfach sagt, was soll ich denn machen? Wenn ich denen vertraue, dann komme ich zumindest durch die Welt und kann mich entscheiden.
Und trotzdem hat sie aber auch dieses, boah, das darf aber alles nicht nur Marketing-Blabla sein, ne? Also dafür ist sie schon auch ein bisschen sensibilisiert, wie alle unsere Personas. Also es ist sowieso eine Herausforderung für Marken, dass es nicht nur Marketing-Blabla ist, und schon gar nicht Greenwashing. Aber das Vertrauen ist einfach ein bisschen höher, als wir das bei den anderen sehen.
Ja, genau. Gucken wir uns das Pendant dazu an, die Bianca. Die ist sehr datenbezogen tatsächlich. Also sie ist informiert und ja, sie achtet da auch sehr drauf und kann darüber reden, lässt es auch einfließen, wenn sie darüber redet. Das heißt, sie ist informiert über Berichte, über Dokumentationen und sowas und sagt halt, Nachhaltigkeit ist wirklich wichtig, aber ich versuche es auch zu berücksichtigen, aber ich krempel nicht mein ganzes Leben deswegen um. Also es sind kleine Veränderungen, kleine Schritte da, wo es in meinen Alltag reinpasst, da tue ich auch was. Wie zum Beispiel Secondhand-Kleidung.
Eigentlich ist das so ein bisschen widersprüchlich, ne? Sie hat total hohe Erwartungen an Marken und braucht ganz viele Informationen und an sich selbst. Da ist sie so ein bisschen nachsichtiger und sagt, okay, ich handle nachhaltig und mir ist das auch wichtig, aber wenn ich dann mal fliegen muss, dann fliege ich halt. Ja.
Ich glaube, da spiegelt sich aber was drin wider, dass man eben so eine hohe Erwartung hat, dass die Marken dafür zuständig sind,
Ja.
bitte, dass nachhaltig gehandelt wird. Und macht es mir leicht, indem ihr mir Lösungen anbietet, die einfach, ja, nachhaltig sind, ohne dass ich groß darüber nachdenken muss. Ich muss euch vertrauen, ja, das fällt dir schwer. Aber ansonsten macht es mir leicht, dann kann ich mitmachen.
Ja.
Aber ich möchte auch mal irgendwo hinfliegen können, ohne dass gleich ein schlechtes Gewissen habe.
Ja. Ja. Ich glaube, man kann sich auch eigentlich ganz gut identifizieren mit Bianca. Ne? Manchmal nervt sie dann so ein bisschen, weil sie immer so kritisch ist, gerade aus Markensicht, aber.
Genau, hier haben wir das Markenchart. Also sie sagt, sie müssen es einfach machen, aber sie ist halt skeptisch, was sie sagen, fordert dabei Transparenz. Natürlich wird die sich auch nicht permanent informieren. Also die ist auch nicht die ganze Zeit auf irgendwelchen Unternehmenswebseiten unterwegs. Aber sie fordert es. Man kann vielleicht auch nachher überlegen, inwiefern sie auch, ja, sich das Leben leicht macht, indem sie sagt, ach, ich kann denen sowieso nicht einen glauben, dann muss ich die jetzt auch nicht kaufen. Also dann muss ich mein eigenes Verhalten nicht umstellen. Das kann vielleicht auch so rumgedacht sein, aber sie hört halt hin und gerade wenn sie Greenwashing hört oder irgendwelche Siegel und Labels, die nicht glaubwürdig sind, die irgendwie sich jemand nur ausgedacht hat, ich glaube, davon ist sie richtig angenervt. Und das überträgt sie eben auch auf die gesamte Nachhaltigkeitskommunikation. Das heißt, einzelne schwarze Schafe, glaube ich, haben da auch was kaputt gemacht. Und eben, ja, Berichte über Greenwashing auch. Kommen wir mal zu einem anderen spannenden Segment, finde ich. Das ist der pragmatische Peter. Ja, wie gesagt, Nachhaltigkeit ist nicht so ganz sein Ding. Das ist schon okay und ist schon wichtig. Aber in Wirklichkeit achtet er auf andere Dinge. Es ist ganz viel, dass es um Pragmatismus in seinem Leben geht, Wirtschaftliches. Kann er sich das überhaupt leisten? Will er sich das überhaupt leisten? Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis, darauf guckt er wirklich eher. Bequemlichkeit ist auch wichtig. Und Nachhaltigkeit, naja, da wo es halt sowieso die Deutschen machen, also gerade Mülltrennung zum Beispiel und Energieverbrauch und vielleicht auch bei einigen Lebensmitteln. Aber Energieverbrauch ist halt auch sowas, ja, Einfaches für einige und vielleicht gar nicht immer so dieses total Ökologische, sondern manches Mal auch der Sparfuchs, der da durchkommt, nämlich ich versuche zu Hause halt Energie zu sparen, um nicht so viel zu zahlen. Und ich glaube, Peter war auch ein Segment, dem ging es jetzt finanziell genau um Durchschnitt. Also der musste nicht mehr sparen als andere, sondern es ist einfach jemand, der sagt, warum sollte ich dafür mehr Geld ausgeben? Und deswegen ist auch halt Nachhaltigkeit bei den Informationen für ihn relativ unwichtig. Das nimmt er nebenbei mit, aber auf Verpackung zum Beispiel nimmt das dann doch wahr. Und das ist ja vielleicht eine einfache Lösung, um auch Peter mal zu erreichen und zu sagen, hey, ich bin ein super Produkt, Peter, aus den und den Gründen und unter anderem bin ich auch nachhaltig. Aber man würde Peter nicht kriegen, indem man nur sagt, man ist nachhaltig. Dann greift er da nicht hin. Der muss von anderen Aspekten überzeugt sein.
Dieses unter anderem ist da ganz wichtig und das kann dann vielleicht schon mal ein Faktor sein. Das Schöne ist ja, Peter vertraut auch mal so einem Label auf einer Verpackung. Oder einer sehr einfachen Aussage zu Nachhaltigkeit. Und das heißt, da ist schon Potenzial, ihn auch zu bekommen, wenn man es nicht übertreibt und alles nur auf Nachhaltigkeit ausrichtet.
Wie gesagt, irgendwie was Cooles, einen coolen Mehrwert muss das Produkt halt doch noch haben. Ja, hier steht eigentlich genau das, was wir gerade sagten. Gehen wir doch einfach mal ein Schrittchen weiter zu Simon. Das ist ja so unser Anti-Segment. Zu viel grünes Gerede, das mich nichts angeht. Das ist ein bisschen ein Hype und das ist übertrieben. Und überhaupt bin ja nicht unbedingt ich als Verbraucher dafür verantwortlich, oh, sondern eher die Unternehmen und grüne Innovation, überhaupt das Wort Grün und Politik ist auch nicht so ganz sein Ding. Also er ist dort schon echt bürgerlicher eingestellt, konservativer, aber es gibt trotzdem Aspekte, die ihm bei Nachhaltigkeit etwas angehen, nämlich auch wieder dieses Sparen, also Sparen um des Preises willen, kann eben auch in nachhaltigen Verhalten münden, zum Beispiel wieder Energie einzusparen. Und auch so regionale Aspekte, deutsche Produkte sprechen ihn an. Mit CO2-Einsparung sollte man vielleicht nicht bei Simon kommen, um ihn zu kriegen. Und er sagt auch immer wieder, mir fehlen die Beweise. Also manches Mal liest man Aspekte, wo man sich fragt, welche Beweise brauchst du noch? Aber wir haben das doch letztens auf dem BVM-Kongress auch gehört, dass die Medienlage im Moment so vielfältig und so herausfordernd auch ist für die Verbraucher, dass sie sich so ein bisschen aussuchen können, woran sie glauben. Und hier geht es vielleicht auch manchmal darum.
Ja, auf jeden Fall ganz schwierig so aus Nachhaltigkeitssicht, ne, Simon zu erreichen, weil da er immer kommt, oh, interessiert mich nicht oder das ist doch sowieso nicht glaubwürdig. Und da ist es schon, also aus meiner Sicht relativ eine große Herausforderung, wenn man dieses Segment erreichen will, aber es ist ja auch nicht das größte Segment.
Nee, aber eventuell geht das über das Thema Tradition und Deutschland und kurze Wege oder sowas. Auch eine faire Behandlung von Arbeitnehmern wäre bei ihm auch was. Also sprich, das Soziale ist bei ihm auch etwas wichtiger als das Ökologische. Ja, schauen wir mal so im Vergleich der Marken, im Vergleich der Personas zum Thema Einstellung und Verhalten. Wir haben hier mal so eine alte Batterie von uns mitgebracht. Die ist immer sehr textlastig, das gebe ich zu. Wir haben da einfach mal die Aspekte umrandet, über die wir hier mit euch sprechen wollen. Das war eine bipolare Abfrage. Das heißt, man konnte nur das eine oder das andere Statement anklicken und es gab keine skalierte Abfrage. Und insofern ein Punkt, der näher an dem linken Statement ist, heißt auch, dass dem deutlich mehr zugestimmt haben als dem rechten. Und wenn wir da in die Mitte gucken, es sollten noch mehr Hinweise und Vorgaben kommen, damit sich mehr Menschen nachhaltig verhalten. Und als Gegenteil dazu, mir gehen diese grünen Erwartungen, Ratschläge und Vorgaben auf den Geist. Also da, hier mal so ein ganz bisschen politisch sind wir geworden und da sieht man sehr deutlich, dass Simon sagt, mir geht das Ganze auf den Geist, während Emily deutlicher eine grüne Politik auch erwartet, die Vorgaben macht und den Verbraucher an der Stelle mehr an die Hand nimmt, aber vielleicht auch die Unternehmen stärker.
Was Ähnliches sieht man dann auch, wenn man sich anschaut, was macht das Umfeld? Ja, bei Emily in ihrem Umfeld ist es total angesehen, sich nachhaltig zu verhalten. Bei Simon ist es das Gegenteil. Und das Umfeld spielt einfach auch eine Rolle, in welcher Blase man sich da bewegt. Das ist auch logisch, aber zeigt sich dann hier auch nochmal.
Und hier ist das Chat, was du schon angedeutet hattest. Wir haben mal ganz allgemein gefragt, wie sehr achten Sie bei der Auswahl und dem Kauf von Produkten auf nachfolgende Aspekte? Und ganz vorne ist natürlich sowas wie Qualität, Leistung und Geschmack bei allen und der Preis. Also da sieht man auch, dass es bei Simon noch stärker ist als die Qualität. Und das sind die zwei Aspekte, um die einfach nichts drumherum geht. Und dann Verfügbarkeit, klar, geht es auch immer darum. Aussehen ist an vierter Stelle, Kundenbewertung kommt dann und erst dann kommt die Nachhaltigkeit. Das ist ja eigentlich fast zu erwarten gewesen. Ich finde es ganz plausibel, dass die Nachhaltigkeit an dieser Stelle ist. Was man hier halt deutlich sieht, dass Simon die Nachhaltigkeit bei seiner Produktauswahl halt wirklich sehr unwichtig ist, während eine Emily da immerhin so zu 45% oder so sagt, das ist mir ein wichtiges Kaufkriterium. Aber es ist auch nur 45%. Insofern zeigt es uns auch, dass auch eine Emily jetzt nicht ganz durchdreht und sagt, yay, ich kaufe nur noch das Nachhaltigste vom Nachhaltigen, was es gibt.
Es ist ja auch zurückgegangen. Also wenn wir uns so Zeitreihenstudien anschauen, gab es so zu Corona ja doch einen Nachhaltigkeitshype, den wir auch in den Daten gesehen haben. Dann mit Inflation und anderen Krisen ging das deutlich zurück. Jetzt so in den Studien, die wir gerade durchführen, geht es wieder so ein bisschen hoch. Wir waren eben schon beim WVM-Kongress, da war ja das große Thema Nachhaltigkeit. Da hatte ich das Gefühl, da gab es auch sehr unterschiedliche Meinungen, wie wichtig denn gerade Nachhaltigkeit ist. Stefan Grünewald von Rheingold hatte auch eher die provokante These, was spielt im Moment eigentlich gar keine Rolle, so, sondern es gibt ganz viele andere Themen. Und dann finde ich diese 40% oder über 40% von Emily schon relativ viel, so im Vergleich. Und man sieht aber halt, es gibt halt auch große Unterschiede, ne? Nicht alle sehen Nachhaltigkeit als wichtiges Kaufkriterium.
Gehen wir mal ein bisschen weiter, was denn, wo denn überhaupt Nachhaltigkeit wichtig ist. Da haben wir mal verschiedene Lebensbereiche kurz angeleuchtet an dieser Stelle. Und ganz vorne ist der Umgang mit Müll und mit Abfällen. Da sagen, das ist für alle der Bereich, wo sie am nachhaltigsten agieren. Aber auch hier sieht man halt deutliche Unterschiede zwischen den zwei nachhaltigen Segmenten, Emily und Bianca, und den weniger nachhaltigen Peter und Simon. Und an zweiter Stelle ist halt Nutzung von Ressourcen. Das ist halt vor allem dieses Wasser- und Stromsparen. Das ist auch wichtig. Und ab da geht es so um Kauf und Auswahl. Und da gehen dann halt Simon und auch Peter relativ weit zurück. Aber selbst Emily und Bianca gehen dort auf ein niedrigeres Niveau. Also da berücksichtigen sie Nachhaltigkeit weniger. Da haben wir die Verträge zur Energie, wir haben den Kauf von Lebensmitteln. Das ist gerade für Emily natürlich ganz besonders wichtig. Deswegen hat sie auch auf dem Foto dieses Gemüse da mit drauf bekommen. Ja, Wohnen und Bauen. Und wenn man so die Liste durchgeht, sehen wir, dass halt das vorletzte Urlaub und Freizeit ist. Ich glaube, viele sagen auch gerade bei Urlaub und Freizeit, da gönne ich mir was. Also in der ungefähr auch in der gleichen Ebene haben wir noch die Drogerieprodukte. Nur Emily ist dort ein bisschen stärker vertreten. Ich glaube, ansonsten sind viele Drogerieprodukte doch von der Wirksamkeit eher getrieben als von der Nachhaltigkeit oder vielleicht auch von Markentreue. Nur Emily ist diejenige, die am aufgeschlossensten ist.
Hat uns aber ein bisschen überrascht, ne? Weil ja so Drogerieprodukte schon auch, also es gibt viele nachhaltige Marken und man sieht es viel, beschäftigt sich vielleicht selbst viel damit, aber hier sieht man also im Großen und Ganzen jetzt nicht die wichtigste Kategorie.
Und am unwichtigsten sind die Finanzprodukte für alle. Also vielleicht ist es auch nicht die Kategorie, oder das erleben wir immer wieder, dass es gar nicht die Kategorie ist, wo man über Nachhaltigkeit nachdenkt, so nach dem Motto, hä, wie viel Strom die verbrauchen, geht es da drum? Also die Filialen beispielsweise.
Stimmt, ja.
Aber man hat es nicht auch so auf dem Schirm, welche Aktivitäten die einzelnen Finanzinstitute machen oder auch ganz viele, die einfach sagen, ey, es geht doch darum, dass mein Geld sich vermehrt und dass ich nicht zu viel ausgebe. Da möchte ich nicht mehr bezahlen, nur damit die Bank, die Versicherung irgendwie nachhaltig ist. Also das ist schon echt immer schwer, weil halt jede Nachhaltigkeitsaktivität hier eindeutig zulasten der Rendite empfunden wird. Infoquellen, vielleicht mal ganz kurz. Also wo informieren Sie sich überhaupt über Nachhaltigkeit? Wir sehen, dass Emily und Bianca sich deutlich häufiger informieren. Die haben einfach viel längere Balken bei allen, fast allen Abfragen, die wir hier hatten. Ganz besonders ist es halt direkt auf den Produkten. Das ist für Emily wichtig und sie sagt auch, dass sie die Siegel nutzt. Das ist für Bianca nicht so wichtig. Die guckt zwar auch auf die Produkte, aber bei Siegeln ist sie schon mal skeptisch. Für sie sind auch so Dokumentationen im Fernsehen, Radio, online einfach eine wichtigere Quelle. Und die wiederum sind auch für Peter und Simon relativ relevant. Wenn man sich anguckt, die haben halt so ein geringes Niveau, da stoßen halt die mit immerhin diese journalistischen Quellen auch heraus, genauso wie Nachrichtensendungen. Das heißt, kritischer Journalismus ist für Peter und Simon und auch für Bianca schon eine relevante Quelle, auch für, ja, um Vertrauen zu bilden. Und insofern geht es wirklich darum, nicht erwischt zu werden. Also natürlich sollte man nie irgendwas machen Richtung Greenwashing und so weiter. Aber sobald ja einmal man einmal in den Medien mit negativen Nachrichten gekommen ist, wird das, merkt man sich das und trägt leider auch für die ganze Branche oder für den ganzen Nachhaltigkeitsbereich wieder dazu bei, dass man skeptischer und kritischer wird. Gehen wir noch mal einen Schritt weiter zum Thema Unternehmen und Marken. Hier haben wir mal abgebildet, wer denn überhaupt für Nachhaltigkeit verantwortlich ist. Und für alle sind es die Unternehmen und Marken, sind am ehesten verantwortlich dafür, nachhaltig zu sein. Und dann kommen Staat und Politik und die KonsumentInnen erst danach. Und hier sieht man dann, dass das sich so entsprechend unserer vier Personas auch aufspaltet.
Ja, dass Emily sich auch verantwortlicher fühlt als Bianca zum Beispiel, auch selbst was zu tun.
Ein ganz großes Chart, was aus einer offenen Frage kam, deswegen steht hier so viel Text drauf. Wir haben einfach mal offen auch gefragt, welche Erwartungen haben Sie denn an Marken in Bezug auf Nachhaltigkeit? Und die meisten Antworten gingen in Richtung, die sollen bitte nachhaltig produzieren. Also sie sollen einfach tun. Einfach machen, handeln, das soll umweltfreundlich sein. Umweltfreundlich bedeutet oft auch, dass es für mich gesünder ist. Wir sollen es bitte sozial verträglich machen. Also da geht es ganz viel um faire Behandlung der Arbeitnehmer, aber auch zum Teil in Übersee, in Kinderarbeit ging es, um Arbeitssicherheit, immer mal wieder das Bangladesch genannt worden ist als Stichwort. Und zum Teil auch dieses Regionale, dass es dadurch nicht nur geringere Transportwege hat, sondern auch einfach kontrollierbarer wirkt. Ja, und dann kamen aber auch so Aspekte Richtung Aufrichtigkeit. Also nicht nur machen, sondern bitte auch ehrlich sein. Also das zeigt einfach schon mal, wie wichtig dieser Aspekt des Vertrauens oder Misstrauens in dem ganzen Nachhaltigkeitsbereich überhaupt gerade ist. Und da wird einerseits gefordert, kommuniziert ehrlich. Also das, was ihr sagt, muss auch wirklich ehrlich sein. Und andererseits ging es aber auch darum, dass die Preise einfach fair sind und dass die höheren Kosten nicht weitergegeben werden an die KonsumentInnen, sondern dass die Preise vergleichbar sind zu konventionellen Produkten.
Ich glaube, diese ehrliche Kommunikation, das ist die große Herausforderung für Marken, weil dass sie ehrlich sein sollen, das ist, glaube ich, klar. Dieses Verantwortungsbewusstsein haben auch die allermeisten. Aber dass es auch so rüberkommt, ist halt gar nicht so einfach. Und wir haben so mitgenommen, das muss halt auch ganzheitlich zur Marke passen, ne? Zur Markenwahrnehmung. Und man kann nicht irgendwie mit einer Nachhaltigkeitsaktivität um die Ecke kommen. Das passt gar nicht bis zum bisherigen Markenimage. Dann ist das Vertrauen nicht da. Und Vertrauen ist einfach ein Thema, ist auch für Emily ein Thema. Auch nicht, auch alle Emilys vertrauen nicht jeder Marke. Und das ist einfach die Grundvoraussetzung, dass solche Aktivitäten dann auch zur Marke passen und als ehrlich wahrgenommen werden können, in Kombination mit einer Transparenz auch über das, was man nicht so gut macht bisher.
Das fordert auch gerne Bianca, dass sie sagt, sagt mir doch auch, was bislang noch nicht geht. Das finde ich viel ehrlicher, als wenn ihr so tut, als würdet ihr schon alles machen. Das war ein schönes Schlusswort, glaube ich. Wir sind ziemlich am Zeitende unseres Termins heute angelangt. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne und schreibt uns in den Chat oder in die, ja,
Ich
Chat.
glaube, wir haben Chat und Fragen und
Genau.
Antworten. Also, falls euch direkt noch eine Frage einfällt, dann beantworten wir die jetzt gerne noch. Sonst auch im Nachhinein, falls ihr Fragen habt, nochmal tiefer in die Studie eintauchen möchtet, euch bestimmte Ergebnisse interessieren, dann meldet euch auch gerne. Dann können wir da nochmal im Detail drüber sprechen. Wir haben jetzt einen groben Abriss
Wir haben einen
gegeben.
großen Fundus aber auch noch übrig. Insofern
Genau.
werden wir auch noch in den nächsten Wochen immer mal wieder auch über unsere Personas und über die Nachhaltigkeit sprechen.
Wir haben eine Frage: Gibt es bei den Personas ein Stadt-Land-Gefälle beziehungsweise signifikante Unterschiede?
Ich glaube nicht.
Ich
Aber
weiß es Auch nicht. Wir können es auf jeden Fall sagen. Wir haben ja den Simon zumindest zu einem Landmenschen gemacht. Die Bianca und Emily sind eher die Stadtmenschen. Peter ist, glaube ich, Kleinstadt, aber das können wir gerne nochmal nachreichen. Ich weiß, ich glaube, dass es da Unterschiede gab, aber ich bin gerade auch nicht sicher.
Ja, so in 2 Minuten könnte ich sagen.
Sonst schießen wir es gerne hinterher.
Genau.
Vielleicht noch ein letzter Hinweis, falls sonst keine Fragen mehr kommen. Man kann mit den Personas auch chatten. Darüber haben wir jetzt heute nicht geredet. Das haben wir beim BVM-Kongress vorgestellt und gestern auch nochmal im Webinar. Wir haben ein KI-Tool entwickelt, und man kann mit den Personas sprechen, und interagieren und ein bisschen mehr über die herausfinden. Und das geht auch erstmal kostenlos. Und ich poste einfach mal die Adresse in den Chat. Und wenn ihr Lust habt, probiert das einfach mal aus. Das macht nämlich auch großen Spaß, ein bisschen mehr über Emily, Bianca, Peter und Simon herauszufinden, indem man einfach wie in so einem WhatsApp-Chat oder ChatGPT-Chat mit ihnen spricht. Okay. Ich warte gerade noch darauf, ob Anna die regionalen Unterschiede
Ich
findet.
suche sie gerade, aber unser Dashboard braucht immer ein paar Sekunden.
Genau, sonst melden wir uns in den nächsten Wochen auch nochmal mit anderen Talks zu dieser Nachhaltigkeitsstudie. Ich
Jetzt
überbrücke
finde
nur die
ich,
Zeit.
das ist gut. Ich würde mal sagen, nein.
Nee, es
Nein, es sind keine regionalen Unterschiede. Wir haben hier die nach dem Wohnort, nach der Wohnortgröße das mal aufgeteilt und man sieht, dass Peter am wenigsten in einer kleinen Großstadt wohnt. Das
gut,
ist
dass wir ihn da hingesessen.
in einer kleinen
Ah
Großstadt.
ja, wir haben eine Mittelstadt, ja.
Genau, das ist der einzige
Ja.
Unterschied und ich glaube, darüber brauchen wir nicht weiter zu reden. Also nein, es gibt sie in allen Regionen und sie sind da ungefähr gleich verteilt.
Das passt dazu, dass wir so bei allen demografischen Variablen keine großen Unterschiede feststellen. Also das sind wirklich nicht die segmentgebenden Dimensionen, sondern das ist die Einstellung.
Ja, ich glaube, Simon muss ein bisschen mehr sparen.
Ja, okay. Ja.
Das war so der einzige Unterschied, den ich dort gefunden hatte. Was ja eventuell auch so das ganze Bild ein bisschen prägt. Also, aber groß sind die Unterschiede dort auch nicht. Also, diese 10, 9% Punkte zu, oder 10% Punkte zu Emily ist jetzt auch kein, nicht ganz groß, nicht
Ja.
ganz entscheidend. Okay.
Gut. Dann danke, dass ihr heute dabei wart. Habt noch einen schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Bleibt
Tschüss.
neugierig. Tschüss.